Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. In dieser Folge sprechen wir über das Wahlprogramm der Linken. Nachdem sich Sarah Wagenknecht mit den Iren abgespalten hatte, sah es zunächst so aus, als würde die Linke in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Jetzt könnte ihr jedoch der Einzug in den Bundestag gelingen.
Wie schon bei unseren Wahlprogrammanalysen zuvor, soll das ökonomisch im Mittelpunkt stehen. Viele Parteien versprechen mehr netto vom Brutto und dabei fallen die Summen oft für Normalverdiener recht gering aus. Bei der Linken ist das deutlich anders, wie wir sehen werden. Das Wahlkampfmotto lautet: Du verdienst mehr. Werbung.
Wir legen euch den Wirtschaftspodcast Armutszeugnis der Rosa-Luxemburg-Stiftung ans Herz. In der aktuellen Folge sprechen Eva Völpel und Sabine Nuss darüber, dass Steuerpolitik Klassenpolitik ist. In den letzten Jahrzehnten konnten die Superreichen in diesem Land dank unterschiedlicher Steuerreformen ihr Vermögen weiter vermehren, während die Steuer- und Abgabenbelastung der unteren und mittleren Einkommen gewachsen ist. Interviewgast Julia Jürmann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit nimmt das an verschiedenen Beispielen sehr anschaulich auseinander.
Die Podcast-Folge beleuchtet, wie viele Milliardäre es in Deutschland gibt und wie sich deren Vermögen entwickelt haben, während dem Staat immense Steuereinnahmen verloren gegangen sind. Dabei geht es auch um die Frage, warum das so viele Leute mitmachen, obwohl sie eigentlich die hohe Ungleichheit beklagen. Welche steuerpolitischen Mythen von Steuerflucht und Omas Häuschen prägen bis heute das Denken? Und schließlich geht es darum, was zu tun wäre, um endlich umzusteuern. Vom Podcast Armutszeugnis sind bereits 12 Folgen erschienen. Zu hören ist er überall dort, wo es Podcasts gibt. Der Link steht in der Episodenbeschreibung.
Kommen wir zum Wahlprogramm der Linken und wieder leiten uns die ökonomischen Themen Schulden und Schuldenbremse. Wir fragen uns, wer profitiert von der angestrebten Steuerpolitik am stärksten? Wie wird das Programm finanziert? Da haben wir ja bei den meisten Parteien gesehen, die Antwort bleibt man eher schuldig. Bei den Linken nennt man Zahlen, aber naja, wir werden sehen. Wir fragen uns, wie steht es um Arbeit und Soziales? Was ist in Sachen Klimaschutz geplant? Und was sonst möchte man so tun, wenn man denn die Macht hätte?
Während die anderen Parteien die Schuldenbremse entweder beibehalten oder reformieren wollen, strebt die Linke die Abschaffung der Schuldenbremse an. Unmissverständlich heißt es da, wir fordern die Abschaffung der Schuldenbremse und ihre Ersetzung durch die goldene Regel, wonach Investitionen über Kredite finanziert werden können. Die goldene Regel muss mit einem Umdenken in der Investitionspolitik einhergehen. Der Staat muss genauso in die Zukunft investieren können wie ein Privatunternehmen. Die Ausgaben von Bund, Ländern und Kommunen müssen grundlegend anders priorisiert werden. Mehr Geld für Bildung, Soziales und öffentlichen Wohnungsbau, weniger für Rüstung und klimaschädliche Subventionen.
Die goldene Regel, das haben wir schon beim BSW gehört, ist aber auch etwas, worüber sich sehr viele, sagen wir, linke Politiker einig sind. Es geht also darum, dass man Investitionen in die Zukunft tätigt. Die werden sich ja später rechnen und die sollen deshalb auch möglich gemacht werden. Hier geht es also nicht um konsumtive Ausgaben im Sinne von Rüstungsausgaben oder klimaschädlichen Subventionen. Also die werden auch hier direkt benannt, diese Ausgaben, die man nicht weiter finanzieren möchte und schon gar nicht Schulden finanziert. Aber es gibt hier noch was wir bei den anderen Parteien nicht gefunden haben. Also selbst bei denen, die sagen, wir müssen da dringend an die Schuldenbremse ran. Nämlich soll die Unabhängigkeit der EZB angetastet werden. Es heißt in dem Programm, wir fordern, dass die EZB demokratisch vom Europäischen Parlament kontrolliert wird und nicht weiter dem Einfluss von Finanzlobbyistinnen unterliegt. Die Führungsgremien der EZB wie EZB-Rat, EZB-Direktorium und EZB-Präsidentin sollen vom Europäischen Parlament gewählt werden. Die grundlegenden und langfristigen Zielsetzungen der Geldpolitik sollen im Parlament diskutiert und entschieden werden, was ja dann auch bedeutet, dass man eigentlich vom Parlament aus entscheidet, ne, was dann eigentlich die, die man da gewählt hat, nur noch umsetzen sollen. Also es ist ja nicht so, dass man die Präsidenten wählt und die können dann mal schauen, was ist sinnvoll, sondern das Parlament muss quasi das absegnen beziehungsweise bestimmt, was ausgeführt werden muss.
Es ist bemerkenswert, so eine Passage in einem Bundeswahlprogramm zu haben. Ja, wir haben ja kein europäisches Programm hier. Es geht nicht um die EU-Wahl, sondern es geht um Deutschland. Also, dass man da quasi sagt, selbst diesen Hebel will man versuchen, von Deutschland aus in Bewegung zu setzen. Das wäre ein großer Paradigmenwechsel. Und es ergibt durchaus Sinn, dass er von Deutschland ausgeht, denn die EZB wurde ja auch einst nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank als unabhängige Instanz etabliert. Und davon will man jetzt abrücken, um die Macht der Technokraten einzuhegen. Jetzt haben wir immer wieder gesehen, wie wenig funktional diese Technokratie ist. Gerade bei der Inflationsbekämpfung hat sich das überdeutlich gezeigt. Da ist man diesem alten Dogmatismus gefolgt, dass man sagt, die Zinsen müssen hoch, um die Inflation zu bekämpfen, obwohl das eigentlich relativ wenig bringt, obwohl das ein sehr ungenaues Instrument ist, ein sehr schlechtes Instrument, um die Inflation zu senken. Und jetzt ist es so, dass man ein neues Mandat quasi anstrebt. Und das soll eben nicht nur Preisstabilität beinhalten, sondern beispielsweise auch Vollbeschäftigung, was ja dann quasi näher an dem ist, was ja auch das Mandat der Fed in den USA ist. Ja. Und die Staaten sollen von der EZB direkt finanziert werden können. Und das ist wirklich natürlich etwas, einerseits irgendwie ein krasser Paradigmenwechsel, andererseits kann man ja sagen, naja, es wurde ja eh jahrelang gemacht. Also jahrelang war es so, dass de facto alle wussten, es wird monetäre Staatsfinanzierung betrieben. Die Technokraten in der EZB, die machen das, je nachdem, welche Ideologie da halt gerade präsent ist, je nachdem, wie stark die Krise ist oder wie die Konjunktur ist, wird das ohnehin gemacht. Und jetzt sagen halt die Linken, naja, wir können das doch einfach jetzt mal ehrlich machen und einfach sagen, das ist jetzt vom Parlament so abgesegnet und das ist dann die neue Geldpolitik.
In den Sternen steht, ob diese Demokratisierung der EZB wirklich zu einer besseren Geldpolitik führen würde, denn im Europäischen Parlament ist es ja bekanntlich so, dass dort viele Anhänger der Austeritätspolitik sitzen. Also das heißt ja nicht gleich, dass die dann sagen, wir machen jetzt ganz progressive Geldpolitik. Mhm. Es gibt aber in diesem Programm ja auch eine sehr richtige Einschätzung zur Inflation. Denn wenn wir ja von Inflation reden, dann sagt man immer so, ja, es gab da 6%, 7% der Inflation. Aber sie weisen nochmal ganz deutlich darauf hin, naja, während der Ampelregierung sind eben zum Beispiel Lebensmittel 30% teurer geworden und die Haushaltsenergie ist um 50% gestiegen. Und da heißt es im Programm, die offiziellen Inflationszahlen verdecken, dass die Inflation für diejenigen mit weniger Geld sehr viel höher liegt als für diejenigen mit viel Geld. Was also für uns, glaube ich, alle klar ist, diejenigen, die das meiste, was sie verdienen, auch ausgeben müssen, vor allem für den Einkauf und für Energie, die haben natürlich unter diesen Preisentwicklungen besonders gelitten.
Hm. Also die anderen haben letztlich einfach nur, wenn überhaupt, mal ihre Ersparnis ein bisschen antasten müssen. Also wer reich ist, hat eine hohe Sparquote, der sagt dann, ja gut, dann spare ich halt dieses eine Krisenjahr ein bisschen weniger als sonst. Für den ist das überhaupt kein Problem, der muss sich da nicht irgendwie einschränken. Das mussten die Armen natürlich schon. Und man will damit letztlich werben für eine aktive Preispolitik. Mhm. Also es werden hier Ansätze von Isabella Weber aufgegriffen. Da heißt es, willkürliche Preiserhöhungen darf es bei unseren grundlegenden Bedürfnissen nicht mehr geben. Wir schlagen eine Preisbehörde und soziale Tarife für den Grundverbrauch bei Strom und Gas vor, um uns künftig vor künstlicher Preistreiberei zu schützen. Und dann heißt es, Dieter Schwarz, Eigentümer von Lidl und Kaufland, hat sein privates Vermögen während der Regierungszeit der Ampel verdoppelt. Er besitzt nach Schätzungen des Manager-Magazins nun 43,7 Milliarden Euro. Und doch hier finden wir erstmal gut, Namen nennen, ja, dass das nicht immer so gesichtslos bleibt, sondern dass man durchaus sich mal so einen Populismus zutraut, zu sagen, guckt mal, das sind die wenigen, die da reicher werden, die sich dran bereichern, daran, dass das Leben für die vielen schlechter wird. Das ist sicherlich gut. Die Frage ist jedoch, ob man in einer derart ausdifferenzierten Marktwirtschaft wirklich die Preise alle kontrollieren kann. Welche Preissteigerung kann man als natürlich bezeichnen? Denn hier ist ja von künstlicher Preistreiberei die Rede. Da muss man ja irgendwie ein Maß finden. Was ist denn dann eine natürliche Preistreiberei? Beim Energiesektor zum Beispiel, da mag das noch relativ übersichtlich sein, aber bei Lebensmitteln wird es dann sehr schwierig, denn da hat man es im Gegensatz zur Energie, beispielsweise bei Strom, ja, da hat man ja ein homogenes Gut. Strom ist Strom. Der ist auch nicht unterschiedlich gut. Der kommt vielleicht aus verschiedenen Quellen, aber der ist immer gleich gut. Und bei den Produkten ist es sehr, sehr unterschiedlich. Butter ist nicht gleich Butter und das man auch noch bei einem relativ simplen Produkt. Also da ist dann schon so ein bisschen die Frage, lässt sich das alles umsetzen? Und dennoch denke ich, dass das durchaus sinnvoll ist, solche Diskurse zu führen. Also vielleicht muss man jetzt nicht jede Edelschokolade noch im Preis überwachen.
Ist ja auch nicht gemeint, ja.
Genau, das ist ja halt auch nicht gemeint. Aber dass man erstmal sagt, bei den Grundbedürfnissen sollte man da schon gucken und eine soziale Kontrolle ausüben, das ist ja tatsächlich ein sinnvoller Schritt.
Ja, man müsste also einen Warenkorb da definieren mit Grundnahrungsmitteln, die gemeint sind und andere nicht. Und da kann man auch nicht einfach Butter reinschreiben, denn wie du sagst, Butter ist nicht gleich Butter. Ich habe jetzt eine französische Butter für mich entdeckt und ich kann dir sagen, man braucht eigentlich gar keinen Belag mehr. So gut schmeckt die Butter. Aber die fällt natürlich da aus dem Grundnahrungsmittelkorb dann wieder raus, weil sie teurer ist als die normale Butter. Oder wie man früher in der alten Bundesrepublik sagte, die gute Butter. Kennst du das noch?
Nee.
Gute Butter? Also man kaufte nicht Butter, sondern man sagt, kauf mal gute Butter. Also das meinte dann, dass es richtige Butter ist.
Das ist ja herrlich.
Nicht irgend so ein Ersatz, das ist noch so Nachkriegszeit. Gute Butter.
Aber das ist ja schön, also wie du das mit der Butter eben gesagt hast, ich stelle mir das so wie Helmut Kohl vor. Weil es gibt doch diese Geschichte, dass Helmut Kohl angeblich immer so pure Butter gegessen hat, wenn der gestresst war oder so. Der hat sich wirklich einfach so ein Stückchen Butter bringen lassen, einfach auf die Zunge gelegt, schmelzen lassen, einfach so reines Fett gegessen. Und dann ging es dem wieder gut. Also so lebst du jetzt auch, Wolfgang.
Ja, genau. Und gehe dann gleichzeitig 7-mal die Woche ins Fitnessstudio, um das irgendwie wieder wegzutrainieren.
Nee, und trinkst Cola Light.
Ich versuche, einen gesunden Ausgleich hinzubekommen. Nur das, was ich früher mit der normalen Butter bestrich, jetzt werde ich jetzt mit dieser französischen Butter mal versuchen. Und das schmeckt wirklich ganz herausragend. Was die Linke jetzt vorhat, ist einen Preisbehörde einzuführen, heißt es da. Und diese Preisbehörde soll ein Frühwarnsystem haben, ja, oder sein für nicht nur die deutsche, sondern auch die europäische Wirtschaft. Das heißt da, die Preisbehörde soll direkt dem Bundeswirtschaftsministerium unterliegen. Und da sollen dann extra Gewinne mit über 90% besteuert werden. Heißt also, der Anreiz, extra Gewinne zu machen, ist dann doch sehr gering, weil man 90% weggesteuert bekommt. Das bedeutet aber echt, dass man das wahnsinnig kontrollieren muss. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, wie es funktioniert. Ich finde aber gut, dass man über Preispolitik und auch da Eingriffe des Staates diskutiert.
Und das ist ja auch wirklich etwas, was sehr, sehr stark dann von Isabella Weber herkommt, weil die hat ja diese Paper gehabt, wo sie gesagt hat, es gibt bestimmte Preise und wenn die steigen, hat das Einfluss auf die gesamte Inflation. Also Inflation ist ja kein homogenes Phänomen, es gehen ja nicht alle Preise gleichmäßig in die Höhe, sondern gibt es bestimmte treibende Preise, beispielsweise Energiepreise, und deshalb ist dann die Idee, das ergibt durchaus Sinn, dass man also spezifische Preise überwacht, weil wenn die sich drastisch entwickeln, dann kann das große Krisen zur Folge haben.
Ja, auch viele antizipieren ja schon die Preisentwicklung dann und erhöhen schon mal schnell, wenn die Energie steigt. Also das ist definitiv so. Und wir haben ja auch mal über amerikanische und britische Kriegswirtschaften während der Weltkriege gesprochen. Und da war es ja auch so, dass man diese Preise kontrolliert hat, auf diese Weise extra besteuert hat. Und ganz ähnlich will man sich auch da orientieren jetzt, also als Messlatte dienen für diese Extragewinne überhaupt festzustellen, die durchschnittlichen Unternehmensgewinne der letzten 10 Jahre. Und zugleich möchte man dem Bundeskartellamt mehr Handlungsspielraum zugestehen. Zudem ist man für sozial gestaffelte Energiepreise. Also im Energiesektor sollen Preise nur mit Genehmigung der neuen Preisbehörde erhöht werden. Und es soll auch so sein, dass also Leute, die nicht viel Geld haben, nochmal da besondere Energiepreise bekommen. Was auch bedeutet, dass die, die sehr viel Energie verbrauchen, dann höheres zu zahlen haben. Man möchte zusätzlich auch dann endlich mal ein Klimageld einführen. Das wurde ja von der Ampelregierung mal angekündigt, wurde dann nicht umgesetzt. Und weil das nicht umgesetzt wurde, soll auch nachträglich dann noch Klimageld gezahlt werden.
Kommen wir zum Thema Steuern. Es ist das wichtigste Thema in diesem Programm. Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, auf Hygieneprodukte, Bus und Bahn soll abgeschafft werden. Und das ist natürlich eine riesige Entlastung, denn die Konsumsteuern, die gehen ja vor allem zulasten von Niedrig- und Durchschnittsverdienern. Und vorausgesetzt, diese Senkung wird weitergegeben, das wird man dann ja wahrscheinlich auch überwachen. Wenn man sich diese Überwachungspläne hier ansieht, dann hat das tatsächlich zur Folge, dass Leute mit einem schmaleren bis, ich sag mal, mitteldick gefüllten Geldbeutel sehr stark entlastet werden. Auch soll die Vermögenssteuer wieder eingeführt werden. Und da heißt es, damit wir nur die reichsten 2,5% unserer Gesellschaft belasten, fordern wir einen Freibetrag für Privatvermögen von 1 Million Euro pro Person. Der Freibetrag für Betriebsvermögen liegt bei 5 Millionen Euro. Unser Steuersatz ist progressiv, steigt also mit höheren Vermögen. Ab 1 Million 1%, ab 50 Millionen 5%. Für Vermögen oberhalb der Grenze von 1 Milliarde Euro legen wir einen Sondersteuersatz von 12% fest, die Milliardärsteuer. Damit soll eine weitere Anhäufung von Vermögen bei den Superreichen verhindert werden. Unser Ziel, Milliardäre abschaffen. Ja. Das ist jetzt relativ radikal. Ich glaube, man kann da jetzt auch viel über Sinn und Unsinn der einzelnen Grenzen und der einzelnen Steuersätze diskutieren. Ja, also wer ein Haus, was weiß ich, vielleicht erbt in einer Großstadt, der ist dann ja wertmäßig auch schnell, wenn man das quasi nach heutigen Werten beziffern würde, bei über 1 Million. Also da kann man jetzt sehr viel über
so etwas. Das wird ja anders besteuert. Da sprechen wir ja gleich noch drüber, wenn wir über die Erbschaftssteuer sprechen. Stimmt. Hier geht es ja nur um so eine Vermögensabgabe und das würde natürlich dann nicht doppelt anfallen, beziehungsweise ja so Unternehmensvermögen, Betriebsvermögen. Und das ist auf jeden Fall der progressivste Vorschlag in Bezug auf Multimillionäre und Milliardäre, also übertrifft deutlich zum Beispiel auch das, was das BSW vorschlägt. Ja. Die waren ja bei, glaube ich, bei 1 Milliarde, wollten die einen Steuersatz von 3% haben.
Mhm. Ja, klar. Nee, ich frage mich nur, also diese diese Vermögenssteuer klingt ja so, als wäre die, würde die jedes Jahr quasi anfallen. Und dann fragt man
eigentlich
sich,
schon, ja.
Eigentlich schon. Und deshalb meine ich nur, also wenn man dann ja ein Haus erbt, ist es ja das eigene Vermögen. Und wenn das dann über 1 Million wert ist, weil es halt, sagen wir mal, in einer großen Stadt liegt oder so und nach heutigen Preisen 1 Million wert wäre, hieße das ja, man muss jedes Jahr für dieses geerbte Eigenheim dann nochmal zahlen. Ja, das glaube ich, ist mäßig sinnvoll. Aber gut.
Ja, ich glaube auch, dass das eher schwierig wird durchzusetzen oder auch da Verständnis für aufzubringen der Öffentlichkeit. Bei den höheren Beträgen aber schon. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das mit den 12% realistisch ist und wenn man das jährlich haben will, aber ich glaube, dass man diese Multimillionäre und Milliardäre in einer anderen Weise stärker besteuern muss und zwar jährlich, denn die vermehren ja auch jährlich ihr Geld, ist absolut notwendig. Hinzukommen soll aber auch noch eine zusätzliche Vermögensabgabe. Da heißt es, mit unserem Konzept werden die reichst 0,7% der Bundesbürger mit bis zu 30% zusätzlich belastet. So können mindestens 310 Milliarden Euro eingenommen werden. Die Abgabe kann auf 20 Jahre gestreckt werden. Damit würde nicht die gesamte Belastung auf einmal anfallen. Also die Idee ist hier tatsächlich, eine Abgabe nochmal zu fordern, die dann zwar gestreckt werden kann, aber die dann doch das Vermögen deutlich schmälert, wenn man bis zu 30% belasten will. Für uns klingt das jetzt auch alles schon so ein bisschen wild, aber wir müssen ja auch sehen, in der Vergangenheit gab es ja solche Vermögenssteuern und so etwas. Ja, also das ist ja jetzt nicht so, dass man damit jetzt erstmal im 21. Jahrhundert kommt, sondern im 20. Jahrhundert konnte man sowas natürlich auch schon finden. Es ist ja so, dass die Linke damit auch immer wieder unter Beweis stellen will, dass man also sehr viel mehr Einnahmen seitens des Staates haben könnte. Und dann gibt es immer so Rechnungen dann, wie viel Steuermehreinnahmen dann dort zusammenkommen. Und wenn man mal die Zahlen, die da angegeben sind für die verschiedenen Besteuerungen, die vorgeschlagen sind, zusammenrechnet, dann käme man da auf 240 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr. Das ist natürlich schon eine ganz enorme Summe, aber das würde natürlich auch bedeuten, dass man es genau so umsetzt und es zu keiner Steuerflucht oder irgendetwas kommt. Dann könnte man mit einem solchen Betrag vielleicht rechnen, aber wahrscheinlich auch nur einmal, denn danach wäre ja dann auch von diesem Vermögen schon etwas weg. Das heißt, dann ist ja so eine Besteuerung nicht mehr so rentabel wie beim ersten Mal. Dann ist noch zu sagen, dass wir ja bei der Linken neben diesen großen Umverteilungsideen natürlich auch eine Politik finden, die sagt, die Leute sollen mehr Netto vom Brutto haben. Jetzt könnte man sagen, ja, das will ja eigentlich die FDP auch, aber Fokusverschiebung ist dann doch ganz deutlich. In dem Programm heißt es, wer als Single Steuerklasse 1 weniger als 6.500 Euro im Monat brutto verdient, zahlt mit unserem Tarif weniger Steuern. Und das ist ja erstmal eine sehr klar bezifferbare Aussage. Ja, also wenn man 6.500 Euro brutto verdient oder weniger, dann hat man mit der Linken mehr Geld in der Tasche.
Gut, und da haben wir in der letzten Folge gesehen, beim BSW zum Beispiel, da ist diese Zahl nochmal deutlich höher. Ja, da ist man eher so bei ca. 8.000 Euro im Monat und alle darunter werden entlastet. Nur bei den Linken funktioniert das vollkommen anders. Hier ist es einerseits so, dass da heißt es, alle zu versteuernden Einkommen unter 16.800 Euro im Jahr bleiben steuerfrei. Das entspricht der Höhe unseres Modells des Existenzminimums. So, und bislang ist ja der Steuerfreibetrag bei ca. 12.000 Euro im Jahr, also bei der Einkommensteuer. Und das Interessante ist jetzt, dass man im Gegensatz zum BSW nicht so eine generelle Entlastung hat, sondern dass man dann aber bei den Gutverdienern deutlich, deutlich, deutlich mehr abgreift. Zitat, ja. Hohe Einkommen wollen wir stärker besteuern. Ab 70.000 Euro zu versteuerndem Einkommen im Jahr beträgt der Steuersatz 53%. Das entspricht etwa 81.000 Euro brutto für Alleinstehende ohne Kinder. Das ist ja sehr viel. Ne? Also bislang ist es ja so, dass in dieser Steuerklasse der Grenzsteuersatz bei 42% liegt. Und jetzt haben wir 11% mehr, die hier gefordert werden. Und man sagt also wirklich alle, ja, halt bis 6.500 Euro, was denn so gutes Einkommen ist, die werden entlastet und dafür wird dann darüber relativ, ja, schon relativ starker Cut gezogen. Es wird deutlich, deutlich progressiver, als es heute der Fall ist. Und das Medianeinkommen liegt ja bei 46.000 Euro im Jahr. Das heißt, von diesem Vorschlag würde die überwiegende Mehrheit profitieren. Allerdings ist es ja durchaus so, es gibt Ingenieure, die zum Beispiel von der IG Metall vertreten werden und die nach Region über 70.000 Euro im Jahr verdienen und für die ist dann in der Tat keine Verbesserung drin.
Das ist jetzt sicherlich keine Mehrheit, aber das gibt es natürlich. Was wir hieran ganz gut sehen können, ist natürlich, und da ist auch die Linke sehr realistisch, im Gegensatz zu früheren Aussagen, die man da hatte immer mal wieder, dass man schon sagt, also es muss auch an die Einkommen rangegangen werden. Ja, also man kann nicht einfach davon ausgehen, dass wenn man Milliardäre besteuert, dass dann genügend Geld da ist, um alles andere zu finanzieren und Steuererleichterungen für mehr als die Hälfte der Bevölkerung oder so durchzusetzen, sondern man muss dann auch die höher Verdienenden, also diese oberen 15% oder 10%, die muss man besteuern. Und das geht ja dann auch in der Progression noch ordentlich weiter. Also die Leute, die mehr als 260.000 Euro im Jahr verdienen, die sollen dann ab diesem Betrag von 260.000 Euro 60% Steuern zahlen und die über 1 Million verdienen sogar 75%. Aktuell beträgt ja der Höchststeuersatz 45% für jeden Euro, der über ein Jahresgehalt von 277.000 Euro hinausgeht. Das heißt also, hier haben wir ja wirklich ganz, ganz massive Schritte. Außerdem soll der Solidaritätszuschlag beibehalten werden für die oberen 10%. Den wollen ja bekanntermaßen CDU, FDP und AfD abschaffen. Und man möchte wie SPD und BSW die Kapitalerträge wie Einkommen besteuern. Zudem möchte man noch eine Obergrenze für Managergehälter. Und zwar soll das Managergehalt nicht mehr als das 20-fache vom normalen Angestelltengehalt betragen dürfen. Meines Erachtens ist das eine ziemliche Quatschforderung. Also ich kann das moralisch nachvollziehen und kann auch sagen, ja, warum verdient da jemand 20 mal mehr? Der leistet ja nicht 20 mal mehr. Alles richtig. Ich glaube nur, das wird sehr heikel, wenn man sich jetzt in diese Art der Tarifautonomie einmischt und sagt, also die Höhe des Lohns, die ist jetzt nicht mehr Sache des Unternehmens, sondern das bestimmen wir jetzt. Ich weiß auch gar nicht, wie man dabei hilft. Also es hilft ja nicht automatisch den Angestellten, sondern zunächst mal würde ich sagen, ist das ja eine Maßnahme, die den Kapitaleignern ganz recht sein könnte, die sagen dann, ja, gern hätten wir mehr gezahlt, aber wir dürfen ja leider nicht. Von daher ist das doch eigentlich für die Susanne Klattens dieses Landes eine gute Sache.
Und auch der Faktor 20, der ist so willkürlich. Also man denkt sich so, ehrlich gesagt, es ist ja schon ein kompletter Wahnsinn, dass man in einer Welt lebt, wo Leute, was weiß ich, das 3- oder 5-fache von anderen verkonsumieren dürfen. Also dass man sagt, die einen können so viel mehr auf alle Freuden des Lebens zugreifen als die anderen, ist ja ohnehin ein Wahnsinn. Und dann Faktor 20 ist schon eine wirklich vollkommen willkürliche Zahl. Und ich glaube, das muss man jetzt einmal durchaus sagen. Also einige dieser Vorschläge sind ja der Richtung nach auf jeden Fall sinnvoll, wünschenswert und so weiter. Kann man ja nichts gegen haben. Wir sind die Letzten, die sagen, man soll den Reichen nicht mehr abknüpfen. Aber es muss einem halt wirklich klar sein, wenn man all diese Vorschläge hier zusammennimmt und davon auch nur 10% umsetzt, hat man die Marktwirtschaft abgeschafft. Und das ist wirklich das schon ein Problem. Da sind wir jetzt wieder beim alten Marx. Er hat ja in der Kritik des Gotha-Programms gesagt, das ist ein Problem, dass die Sozialisten immer so viel Aufhebens um die Verteilung machen. Und das merkt man hier sehr, sehr stark. Also man hat hier so diese Idee, man kann in die Verteilung eingreifen, wie man will. Man kann die Vermögen schröpfen, wie man will. Man kann den Unternehmen diktieren, welche Managergehälter die zahlen. Man kann die Steuertarife wirklich um x% anheben bei den Reichsten. Also an allen Ecken und Enden privilegiert man die Armen und schröpft die Reichen, da muss einem halt klar sein, dann funktioniert Kapitalismus nicht. Und dann muss man so ehrlich sein und einfach sagen, wir wollen Sozialismus, wir wollen Planwirtschaft und so machen wir es. Aber zu glauben, dass man auf diese Weise eine Marktwirtschaft am Leben halten kann, mit diesen Maßnahmen, das ist Quatsch. Das ist wirklich populistischer Quatsch.
Aber wo würdest du sagen, ist es nicht möglich? Also jetzt bei diesem Managergeld, und da wissen wir beide, das ist relativ unsinnig, das zu machen. Und jetzt auch für eine internationale Konkurrenz, Management und so, das ist nicht durchführbar. Und wie gesagt, es ist auch niemandem erstmal damit geholfen, außer dass man jetzt so die Gemüter damit beruhigt oder erhitzt, was auch immer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier höre, dass man ab einer 250.000 dann alles, was man da zusätzlich verdient, 60% Steuern zahlen muss, dann muss ich sagen, ja, das war ja früher auch mal so. Warum jetzt eigentlich nicht? Also da ist ja jetzt kein Grund, das nicht zu machen. Halte ich das für sinnvoll, den Soli beizubehalten? Ja, der ist jetzt mal eingeführt, den könnte man auch anders nennen oder so, aber der ist eingeführt, also lassen wir das. Aber jetzt bei so Punkten wie 53% Steuersatz schon bei 80.000 brutto, da würde ich sagen, naja, das ist vielleicht gar nicht so progressiv, wie man da gerade glaubt, sondern möglicherweise hat man da taktisch sich ein bisschen ins Aus manövriert, wenn man dann plötzlich Gewerkschaftsleute auch gegen sich haben könnte. Aber also wo siehst du jetzt so, dass es einfach die Quadratur des Kreises ist, die hier angestrebt wird?
Naja, wirklich dann im Gesamten. Also, dass man eigentlich glaubt, man kann die Produktionsweise so aufrechterhalten, also dass es weiter Kapital gibt, das investiert wird und all das, also dass die Unternehmer und die Unternehmen alles weitermachen wie vorher, dass man aber dann bei der Sekundärverteilung derart an allen Ecken und Enden umverteilt. Also Also die Höhen dieser Erbschaftssteuern, die sind krass. Zu sagen, man will keine Milliardäre, ist natürlich eine Ansage, mit der macht man sich vielleicht im Volk bei einigen beliebt. Aber das ist halt einfach etwas, dass, wenn man daran denkt, dass diese Leute ja dann die Eigentumstitel an den wichtigsten deutschen Unternehmen haben, ist das halt relativ illusorisch. Ne? Also und da würde ich einfach sagen, insgesamt ist das dann ein Populismus, wo ich irgendwie verstehe, wo der herkommt. Aber mehr als ein Populismus ist es auch nicht. Also zu glauben,
aber der Kapitalismus würde ja auch jetzt ohne Milliardäre funktionieren. Also ohne Millionäre und all das. Also ich sehe auch immer,
ja, dass das. Ja, aber es gibt Grenzen ja immer noch globale Konkurrenz. Also wenn man sagt, es gibt eine globale Einigung, Milliardäre werden abgeschafft und dann würde man Donald Trump noch mit ins Boot holen und dann würde man da ernst machen. Genau, dann ginge das. Dann ginge das auch wirklich. Also klar, dann, wenn die größte Imperialmacht der Welt mitmacht, ja. Aber da sieht ja nichts nach aus.
Er hat jetzt mit seinem Meme-Coin einige Milliarden gemacht. Der ist ja jetzt reicher, als er jemals war.
Und der hat ja jetzt schon gesagt, jeder, der versucht, US-amerikanischen Konzernen steuerlich auf die Pelle zu rücken, wird auch da ordentlich auf die Finger geschlagen bekommen. Und da muss, und aber auch sonst, also auch unter einem Biden oder so, also auch unter Demokraten, aber ist ja so eine Vision unmöglich.
Ja, ja, total. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man ein Klima wieder dafür bekommt, dass man durchaus Steuern mehr erhöhen kann für diejenigen, die wahnsinnig viel verdienen oder es ererbt haben oder so. Und dann, glaube ich, wird es jetzt müßig, wenn man natürlich. Und dazu reizt das Programm, dass jetzt haarklein alles so durchrechnet und sagt, naja gut, dann hat man am Ende alles umverteilt, aber man hat es noch kapitalistisch erwirtschaftet. Das ist dann ein bisschen seltsam. Aber ja, das Programm regt natürlich zum Widerspruch an. Vielleicht können wir mal über die Erbschaften reden, denn ja, da muss ich sagen, ich verstehe da auch manches nicht so ganz oder vielleicht habe ich es verstanden und dann wird es aber auch nicht besser.
Ja, also wir können ja mal diskutieren, was die Linken bei Erbschaften so vorhaben. Und wir listen das mal auf.
Also. Wir sind ja zunächst mal bekannt geworden, auch dadurch, dass wir immer wieder öffentlich Stellung genommen haben für eine starke Erbschaftssteuer. Wir beide sind dafür, um das ganz klar zu sagen.
Wir sind ohnehin immer dafür, den Reichen möglichst viel aus der Tasche zu ziehen. Da sind wir ja sofort für zu haben. Man muss sich halt nur irgendwann darüber im Klaren sein, dass es innerhalb der Grenzen des Systems unrealistisch wird. Aber ansonsten bin ich dafür, also nicht falsch verstehen. So, Spitzensteuersatz bei der Erbschaftssteuer soll bei 60% liegen und ab 3 Millionen Euro fällig werden. Dann heißt es, normales, selbstgenutztes Wohneigentum bleibt freigestellt. Wir fordern einheitliche Freibeträge von 150.000 Euro für alle Begünstigten. Für ErbInnen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, minderjährige Kinder, Hinterbliebene aus einer Ehe oder einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und für eine von der Erblasserin oder dem Erblasser benannte Person verdoppelt sich der Freibetrag auf 300.000 Euro. Danach greift ein Eingangssteuersatz von 6%, der progressiv auf den Spitzensteuersatz ansteigt. Und das finde ich dann schon eigenartig. Also Linke sagen seit Jahren, wir wollen euch nicht ans Eigenheim. Ja? Also immer sagt man den Leuten, wenn wir über höhere Erbschaftssteuern reden, wenn wir über Vermögenssteuern reden, dann geht es nicht um euer Eigenheim. Und es ist doch wirklich jedem klar, dass heutzutage so fast jedes Haus, außer es steht in Hoyerswerda, mehr als 150.000 Euro beispielsweise wert ist.
Über diese Altersdiskriminierung. Ist das davon abgespalten? Also das frage ich mich jetzt gerade.
Stimmt, du hast recht, also das eigensgenutzte Wohneigentum ist ja abgespalten, ja.
Man erbt Omas Kleinhäuschen, erbt aber dann entweder von Oma oder von irgendjemand anderem nochmal, sagen wir, 10 goldene Uhren und dann sind die 200.000 Euro wert und dann muss man... dann hat man einen Freibetrag von 150.000 Euro. Also was mir daran nicht klar ist, ist, dass man einen Unterschied macht zwischen dem vererbten Wohneigentum und vererbten Vermögen. Das müsste ja gleich behandelt werden, denn eine Wohnung ist genauso ein Asset wie ein Aktienportfolio. Und nur weil da einer dann drin wohnen kann, heißt das ja erstmal nichts. Die meisten werden nicht da drin wohnen wollen, genau das, was sie geerbt haben. Ja, werden es dann veräußern. Insofern wäre ja nur sinnvoll, dass man einen allgemeinen Freibetrag, der für Häuser ebenso gilt wie für goldene Uhren, und der müsste aber ja dann deutlich höher sein als 150.000 Euro, weil da ja höchstens die Garage inkludiert sein kann in diesem Betrag. So, und deswegen ist das ja sehr widersinnig und hinzu kommt ja diese Sache mit dem Alter, die mich also ganz verwirrt hat.
Ja, also dass man dann diese Altersdiskriminierung da nochmal drinne hat, ist irgendwie auch völlig willkürlich und auch 150.000 Euro. Also ich muss wirklich sagen, wir haben hier im Programm eben ja vorgelesen, Leute, die unter 6.500 verdienen, werden steuerlich entlastet. Damit ist man ja schon wirklich ein wirklich Gutverdiener in Deutschland. Ja. Und Leute, die 6.500 Euro im Monat verdienen, die vererben auch ohne weiteres Vermögen weit, weit, weit über 150.000 Euro am Ende ihres Lebens. Ja, ja, also so. Und dann fragt man sich wirklich, warum sagt man einerseits, man hat die, also selbst solche wirklichen Gutverdiener entlastet in der Einkommensteuer, aber wenn die dann vielleicht ein Vermögen von 170.000 Euro vererben, dann geht's schon los, dass man da ein paar Prozent abknapst. Also ich finde das alles ein bisschen willkürlich.
Ja, und dass sich dann der Betrag verdoppelt, wenn man über 60 Jahre alt ist, der Freibetrag, ja. Also warum gerade dann? Da müsste man sagen, ja, dann brauchen wir ja eh nicht mehr so viel Geld wie jemand, der jung ist. Also, und wenn man aber vom Erblasser als Person benannt ist, dann verdoppelt sich das auch. Ich frage mich, was das, also was man damit bezwecken will. Also das lädt ja auch nur dazu ein,
dass man... Und hat man jeder dann eine einzige Person, der er diese Verdopplung des Freibetrags geben kann? Oder ja, kann jeder jedem, den er mag, das geben? Weil dann würden ja ohnehin alle das Doppelte haben. Also das ist Quatsch.
Ja. Kommen wir zur Unternehmensbesteuerung. Da ist man jetzt wieder seriöser und sagt, die Körperschaftssteuer soll von 15% auf 25% angehoben werden. Und damit sind wir wieder bei einer ganz soliden Höhe, wie wir sie mal hatten 2001. Und wer jetzt sagt, naja, aber 10% plus. Gut, in den 90er Jahren lag die Körperschaftssteuer bei 45%. Also es ist ein moderater Vorschlag und wir haben ja auch gesehen, dass diese Unternehmenssteuersenkungen nicht dazu geführt haben, dass die Investitionen gestiegen sind. Insofern kann man natürlich darüber nachdenken, da eine Erhöhung durchaus anzustreben, während ja sehr viele andere Parteien sagen, wir müssen da nochmal irgendwie runter. Zugleich will man natürlich auch internationale Konzerne besteuern. Wir haben gerade schon erwähnt, wie schwierig das ist. Briefkastenfirmen bekämpfen, ja, es gibt natürlich sowas wie eine Wegzugssteuer und sowas. Da muss man gucken, dass die auch bei vielen anderen Konstrukten greift. Insgesamt hofft man da auf mehr Einnahmen von fast 50 Milliarden Euro und das darf ja in keinem linken Programm, glaube ich, fehlen. Das ist die Finanztransaktionssteuer. Da hofft man dann auf Mehreinnahmen von 38 Milliarden Euro im Jahr. Und da haben wir schon häufig ausgeführt, dass diese Finanztransaktionen natürlich in der Häufigkeit nur getätigt werden, weil es da keine Steuer drauf gibt. Gäbe es da eine Steuer, würden diese Aktionen nicht mehr so häufig ausgeführt werden. Ergo hätten wir dann auch viel weniger Einnahmen durch diese Steuer, weil sie ja dann einfach nicht mehr greift, weil es nicht mehr gemacht wird, dieses Geschäft. Naja, gut, man hat sie drinstehen, es wird so ein Dauerding sein. Ich glaube, wenn wir in 20 Jahren Wahlprogramme besprechen, wird die immer noch da sein.
Ja, ist doch schön, wenigstens einer in Deutschland freut sich, Richard David Precht, dass das nochmal genannt wird im Programm. Gehen wir doch mal zum Thema Arbeit und Soziales über. Der Regelsatz beim Bürgergeld, der beträgt ja momentan 563 Euro und die Linke beruft sich auf eine Rechnung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und fordert einen Regelsatz von 813 Euro. Das ist natürlich ein dickes, dickes Plus. Ja, das ist deutlich, deutlich mehr. Also das ist fast eine Anderthalbfachung. Und das Bürgergeld muss sanktionsfrei ausgezahlt werden, sagt die Linke. Da sind wir natürlich die Letzten, die sich gegen sperren. Wir wollen mehr Absicherung für die Ärmsten und wir wollen das auch als bedingungsloses Recht. Runde Sache. Thema Rente. Alles soll letztlich so funktionieren oder die Rente soll insgesamt so funktionieren, dass alle in dasselbe System einzahlen. Also auch Beamte, Politiker, Selbstständige, Freiberufler sollen in ein Versicherungssystem einzahlen. Wir haben das letzte Woche schon beim BSW besprochen. Gerade bei Freiberuflern ist das so ein bisschen komisch, aber das müssen wir nicht nochmal ausdiskutieren. Wer es hören möchte, kann es an genannter Stelle tun. Und die Beitrags- oder das Rentenniveau, das liegt ja derzeit bei unter 50%, soll auf 53% steigen. Und die Beitragsbemessungsgrenze, die soll verdoppelt werden.
Bei der Rente, ja.
Genau, also 8.000 Euro sind das derzeit im Monat. Und bei Kranken- und Pflegeversicherung soll die Grenze ganz wegfallen. Und derzeit liegt sie bei 5.500 Euro im Monat.
Das heißt, das ist auch nochmal quasi eine sehr progressive Abgabe dann, ja, die man dann macht. Denn es geht dann immer weiter. Also wer auch dann, sagen wir, 100.000 verdient oder 200.000, muss natürlich dann immer noch Kranken- und Pflegeversicherung mitzahlen. Und damit bekommt man natürlich den Topf voll. Man sieht an diesen Vorschlägen, wie an den Steuervorschlägen, wie massiv man, also trotz Vermögens- und Erbschaftssteuer und wegen mir auch Finanztransaktionssteuer, an die Einkommen der reichsten 10-20% ran muss, um wirklich was zu bewegen, also für eine große Gruppe zu bewegen, für die Mehrheit zu bewegen. Das heißt auch, der Handlungsspielraum ist kleiner als manche denken, ja. Also man hat ja doch mitunter so bei diesen Diskussionen um Ungleichheit und Milliardärssteuer und sowas immer den Eindruck gehabt, wenn wir erstmal die Milliardäre besteuern, dann haben wir Geld für alles. Und da sieht man jetzt deutlich in diesem Programm, und das ist kein Vorwurf, sondern das ist wirklich mal das sehr Ehrliche ist, nee, das würde gar nicht ausreichen. Man kann aber auch sagen, dass von solch drastischen Maßnahmen alle, die ihre Arbeitskraft verkaufen, profitieren. Denn man spricht sich hier ganz klar gegen eine Rente mit 67 aus. Man will die Rente ab 65 Jahren und man soll nach 40 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen können. Das heißt dann auch für manche, dass sie mit 60 schon in Rente gehen können.
Familienpolitik. Vielleicht auch noch für einige interessant, die Familie haben oder wollen. Der Mindestbetrag beim Elterngeld, der liegt aktuell bei 300 Euro und soll auf 420 Euro angehoben werden. Das Kindergeld beträgt momentan 255 Euro für das erste Kind und die Linke fordert 379 Euro. Außerdem sollen Kinder in Armut zusätzlich finanziell unterstützt werden. Und gerade berufstätige Alleinerziehende, die sollen von einer Kita-Platzgarantie profitieren und auch gegebenenfalls eine Haushaltshilfe finanziert bekommen.
Thema Wohnen. Die durchschnittliche Miete, heißt es im Programm, für eine neu gebaute Wohnung in Berlin, 20 Euro pro Quadratmeter. Eine 50 Quadratmeter Wohnung kostet dann im Schnitt 1.000 Euro. Wer soll sich das leisten können? Berechtigte Frage. Was könnte man ändern? Nun, man will Geld ausgeben. 20 Milliarden Euro jährlich für den Bau von Sozialwohnungen. 11 Millionen Menschen sind nämlich derzeit in Deutschland berechtigt, aber eigentlich erhält nur jeder Zehnte eine solche Wohnung. Zudem möchte man das kommunale Vorkaufsrecht unterstützen, möchte gemeinnützige Wohnungsunternehmen stärken. Man spricht sich für einen bundesweiten Mietendeckel aus. Auch will man einen rechtssicheren Mietendeckel für das Kleingewerbe. Das ist auch ein großes Problem. Leute, die den kleinen Laden irgendwo aufmachen oder den kleinen Handwerksbetrieb und dann plötzlich können da die Mieten rasant nach oben schnellen und die können sich das nicht mehr leisten und da gibt es nicht so einen Deckel. Auch da will man für sorgen. Man will in angespannten Lagen, also würde dann Berlin natürlich zugehören, Köln, Frankfurt und so weiter, Mieterhöhungen für die nächsten 6 Jahre ausschließen. Also das ist schon ein massiver Eingriff. Und man will auch die Mieter schützen vor dieser Modernisierungsumlage, dass die Vermieter modernisieren, damit ja auch den Wert ihrer Immobilie erhöhen und dann die Kosten dafür schön umschlagen können auf die Mieter.
Beim Thema Arbeit ist sicherlich erwähnenswert, die Höhe des Mindestlohns soll 15 Euro betragen. Damit befindet man sich in guter Gesellschaft mit BSW, Grünen und SPD. Also da beziehen sich eigentlich alle auf diese Zahl wegen der EU-Mindestlohnrichtlinie. Und dann heißt es, das Arbeitsministerium soll Tarifverträge für allgemeingültig erklären können, auch ohne Zustimmung der Arbeitgeberseite. Bei Auslagerungen müssen Tarifverträge unbefristet fortgelten. Außerdem, wenig überraschend, Leiharbeit, sachgrundlose Befristungen, das soll alles weg, das soll abgeschafft werden. Es geht darum, den Kampf um die Arbeitszeitverkürzung wieder aufzunehmen. Also hier wird wirklich die 4-Tage-Woche als Ziel ausgelobt und das ist sicherlich gut und richtig. Ja, das ist jetzt gerade etwas, das heute völlig illusionär scheint. Aber vielleicht ist es gerade deshalb als Vision so wichtig zu sagen, naja, vor 50 Jahren circa oder vor 60 Jahren schien auch mal die 5-Tage-Woche illusionär und man soll sich ganz sicher hier nicht einreden lassen, dass man nur Defensivkämpfe führen sollte, sondern man sollte durchaus auch mal wieder in die Offensive kommen und dementsprechend ist es dann auch so, dass mehr Mitbestimmung in den Betrieben gefordert wird.
Wir haben ja jetzt gesehen, dass viele abtrünnig wurden bei den jungen Grünen, sich gerade neu irgendwie organisieren, auch eine gewisse Nähe zur Linkspartei haben, wenngleich sie jetzt nicht da übergelaufen sind alle, aber es gibt ja doch gewisse Allianzen. Und das mag vielleicht auch daran liegen, dass man die Linke jetzt so als die neuen Grünen oder als die echten Grünen begreifen könnte, denn diese Klimavorschläge, die gehen doch ganz schön weit und man kann auch generell im Programm sehen, dass Klima ein unglaublich wichtiger Schwerpunkt ist. Es heißt da beispielsweise, wir fordern 200 Milliarden Euro für den Industrieumbau. Das Geld fließt in einen Investitionsfonds, aus dem Unternehmen entweder durch langfristige Kredite oder im Austausch zu Gesellschaftsanteilen beim klimagerechten Umbau unterstützt werden. Beschäftigte sollen einen Kredit erhalten, wenn sie einen Betrieb selbst übernehmen und genossenschaftlich weiterführen wollen. Auch im Fall einer Insolvenz, wenn eine grundsätzliche Perspektive auf einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb besteht. Der Fonds soll mittelfristig kostendeckend wirtschaften und Gewinne aus Beteiligungen oder Krediten reinvestieren. Das heißt also, man will nicht nur so ein bisschen Subventionsbetrieb haben, sondern man versucht hier schon planerisch reinzugehen. Man möchte auch einen Umbau der Wirtschaft. Also man sagt jetzt nicht einfach, wir machen den grünen Standort hier, wir machen grüne Standortpolitik, sondern es soll schon weit darüber hinausgehen. Zusätzlich soll der Klima- und Transformationsfonds dick ausgestattet werden mit 65 Milliarden Euro im Jahr. Es ist also schon so, dass man hier über eine andere Art zu wirtschaften nachdenkt. Es wird sehr kleinteilig ausgeführt, das können wir jetzt alles hier nicht leisten. Aber es geht auch darum, natürlich etwas für die Leute zu tun, deren Arbeitsplätze bedroht sind. So möchte man beispielsweise einen Rettungsschirm für die Zuliefererbetriebe in der Automobilindustrie in Höhe von 20 Milliarden Euro. Wo man aber auch vielleicht gern wüsste, was dann mit diesem Geld geschieht, weil man die ja jetzt nicht einfach über Wasser halten kann und sagt dann, auch wenn ihr keine Aufträge habt, wir stützen euch, sondern zu fragen wäre ja dann, was machen diese Zulieferbetriebe stattdessen? Und da gäbe es ja sicherlich Antworten, also die sind ja nicht darauf geeicht, nur Verbrenner oder sowas herzustellen, aber das ist so ein bisschen die Frage, was dann mit diesem Geld passieren würde.
Zumindest soll dieses Geld immer an Zusicherungen geknüpft sein. Arbeitsplätze, Tarifverträge, Standortverpflichtungen, verbindliche Investitionspläne, all das soll dann damit einhergehen. Also es geht schon um eine soziale Industriepolitik, die das große Ganze im Blick behält. Und das ist dann auch eine aktivere Industriepolitik als bei allen anderen Parteien. Also gewünscht ist, Zitat, die öffentliche Steuerung von Schlüsselbranchen durch die Gründung von Industriestiftungen und anderen öffentlichen Beteiligungsformen neben dem Investitionsfonds. Finanziert durch den Bund sollen gezielt Anteile an Unternehmen erworben werden, die eine Schlüsselrolle im Systemwechsel einnehmen und damit den klimagerechten Umbau besser steuern. Und ich glaube, also vielleicht kann man wirklich jetzt mal an dieser Stelle noch einmal sagen, das ist der Übergang in den Sozialismus. Also das ist einfach so. Also wenn man und ich meine, das finde ich ja auch dann gut. Hört,
dann ist was los.
Ja, ich glaube, das weiß er schon de facto. Oder also den wittert er ja schon deutlich früher, diesen Übergang. Ja. Aber hier ist er ja nun wirklich. Ne? Also wenn man so sehr sagt, man will die Anteile an diesen Unternehmen, selbst wenn sie nicht mehr profitabel laufen, will man gucken, wie man sie erhält und sie anderen Zwecken zuführt. Man will steuern, man will eigentlich mit der Steuerpolitik eine große Egalität herstellen. Also wenn man das alles zusammennimmt, dann ist das eigentlich schon der halbe Sozialismus. Und jetzt kann man natürlich einerseits, wie ich das vorhin gesagt habe, bemängeln, dass das ein bisschen mutlos vielleicht ist, das nicht direkt zu sagen, aber vielleicht schreit dieses Programm es einem ja doch so laut ins Gesicht, dass hier mittel- bis langfristig eine völlig andere Idee von Wirtschaften ist, dass es dann auch wieder eine gewisse Ehrlichkeit hat.
Ja, sehen wir uns an, was es zur Automobilindustrie zu sagen gibt. Da heißt es, auch die reine Umstellung auf E-Autos ist keine tragfähige Strategie für die Verkehrswende und die Bewältigung der Krise in der Automobilindustrie. Der Anteil des Verkehrssektors an der globalen Klimazerstörung wird nur nachhaltig reduziert, wenn es weniger Individualverkehr gibt unsere Verkehrs- und Umweltpolitik fördert den Ausbau kollektiver Verkehrssysteme und die Reduzierung von Transport- und Verkehrswegen. Die aktuelle Krise der Automobilindustrie sollte Anlass für den nachhaltigen Umbau und Diversifizierung der Unternehmen sein. Das wird aber nicht ohne politische Steuerung dieses Prozesses gelingen. Also da sehen wir es auch. Hier soll also massiv eingegriffen werden. Das ist eine sehr aktive Industriepolitik. Man könnte auch sagen, ja, das ist natürlich eine Frage, ist das hier schon eine Idee von Sozialismus? Denn es geht ja auch darum, dann zu fragen, was soll künftig gebaut werden? Also Individualverkehr nicht. Die Automobilindustrie, sagt man aber nicht, stirbt jetzt einfach, sondern das seien ja schon wichtige Unternehmen und die Arbeiter und all das. Wird man also künftig bei VW Straßenbahnen bauen? Das wäre eine Frage, die zu stellen ist. Ja.
Also hier, ja, du hast ja völlig recht. Also ja, hier wird das Wie und Was der Produktion wird letztlich vergesellschaftet, auch wenn man es noch in den alten ökonomischen Formen von Geld, Ware etc. macht.
Ja. Energieunternehmen sollen zurückgedrängt werden. Also die öffentliche Hand soll ganz klar die erneuerbaren Energien auch maßgeblich gestalten. Ihr sollen Teile davon gehören. Man möchte, dass das Strom-, Wärme- und Gasnetz in die öffentliche Hand überführt wird.
Und auch das ist einfach objektiv sinnvoll. Es gibt nichts, was einfacher planbar ist, ja, als Energie und Strom. Also so zu tun, als wäre das ein Problem einer modernen Planwirtschaft, ist einfach lächerlicher Quatsch, ist überhaupt kein Problem. Auch an die Besitzer von Wohneigentum wird gedacht. Also es ist nicht per se eigenheimfeindlich, was man ja vielleicht erwarten könnte, wenn man so die Berichterstattung über linke und ökologisch orientierte Menschen betrachtet. Da wird eine Investitionsoffensive in Höhe von 25 Milliarden Euro für die Sanierung und den Heizungsaustausch gefordert. Und da können wir lesen, für einen Ein-Personen-Haushalt wollen wir bei einem Jahreseinkommen von 30.000 Euro zum Beispiel 82% der Kosten, bei einem Einkommen von 60.000 Euro 42% der Kosten erstatten. Außerdem ist ein weiteres Ziel der klimaneutrale Verkehr. Dafür soll es die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets geben. Und für Schüler, Azubis und Studenten will man gleich auf 0 Euro runtergehen. Gut, ich glaube, wenn wir bei all dem, was wir jetzt schon besprochen haben, könnte man einfach sagen, es kostet für alle nichts mehr. Wie in Luxemburg wäre wahrscheinlich einfacher, als jetzt noch einigen Leuten 9 Euro abknöpfen und bei den anderen dann, die müssen sich immer ausweisen. Also könnte man direkt 0 Euro machen. Die Fahrgastzahlen sollen bis 2030 durch verschiedene Maßnahmen verdoppelt werden. Und dann heißt es, anstatt pauschaler Mehrbesteuerung von Flügen über den CO2-Preis fordern wir eine Vielfliegersteuer. Ab dem 5. Flug pro Jahr kostet jeder weitere Flug 200 Euro mehr. Gut, wie das datenschutzrechtlich gehen soll, die Frage stellen wir besser nicht. Außerdem will man ein Tempolimit von 120 Kilometern die Stunde. Auch das finden wir natürlich gut, Wolfgang.
Also irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Ja, also ja, ich bin ja hier zu vielem bereit, aber Tempolimit 120, also ich sag mal so, ich wäre in den meisten Fällen froh, ich könnte mal auf einer Autobahn 120 fahren. Also vielleicht kann man das ja auch dann mit dem Tempolimit verquicken, dass man so ein Mindesttempo von 120 einführt, dass auch die Leute, die nicht 120 fahren können, vielleicht auch nicht auf die Autobahn fahren. Das würde auch Unfälle vermeiden. Aber das ist ein anderes Thema, mit dem ich mich an anderer Stelle mal noch beliebt machen werde. Generell kann man also sagen, diese klimapolitischen Vorschläge sind wesentlich radikaler, als wir sie bei anderen Parteien, vor allem bei den Grünen dann auch, die ja die Klimapartei ist, gesehen haben. Wir merken, hier ist ein Programm, das das Spannungsverhältnis von Kapital und Arbeit nicht verschleiern will. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass man sich für auch eine Ausweitung des Streikrechts stark macht. Nicht nur sollen Kirchenangestellte und Beamte streiken dürfen, auch möchte man politische Streiks erlauben. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, da sich ja doch so ein Aktivismus gezeigt hat, in dem sich Gewerkschaften mit Fridays for Future zusammentun. Es gibt diese Aktion, wir fahren zusammen. Da ist natürlich noch viel eigentlich drin und wo wir jetzt gerade sehen, wie hart Leute, die aktivistisch tätig sind, angegangen werden, ist es natürlich gut, wenn sich eine Partei dafür ausspricht. Aber ja, wir haben es eben schon mal erwähnt, mitunter versucht die Linke hier die Quadratur des Kreises, den Sozialismus im kapitalistischen Rahmen oder wie man es auch nennen möchte, das hat Grenzen, aber die Stoßrichtung, auch die Stoßrichtung gegen Milliardäre, ist durchaus begrüßenswert.
Steuerpolitisch, und das ist ja, glaube ich, für viele, die hier zuhören, erstmal das Wichtigste, was bringt mir das jetzt direkt im Geldbeutel? Bedeutet das natürlich ein dickes Plus für den größten Teil der Bevölkerung, auch wenn man die Probleme der Standortpolitik nicht einfach wegleugnen kann. Deutschland ist einer von vielen kapitalistischen Standorten und wenn man auch nur 10% von dem, was wir hier vorgetragen haben, umzusetzen versuchen würde, ist, glaube ich, vollkommen klar, da wäre ein Großteil der, die FDP würde sagen, Leistungsträger weg. Und dann muss man sich eben überlegen, wie man anders wirtschaftet. Dann muss man halt einfach ehrlich sein und sagen, jetzt wird hier Sozialismus gemacht. Das ist der Schritt, den man sich da nicht zu gehen traut, aber der vielleicht doch auch so klar durchschimmert, dass man es vielleicht auch gar nicht mehr aussprechen muss. Und dann versucht man quasi so einen, ja, ich sag mal, staatlich dirigierten Kapitalismus als Übergang zum Sozialismus zu fördern. So ist zumindest mein Eindruck.
Aber hast du wirklich den Eindruck, dass man nur 10%, also wenn man nur 10% der angedachten Reformen umsetzen würde, dass da eine Kapitalflucht und alles kommt, das glaube ich ja nicht. Also viele Vorschläge sind ja einfach so, wir machen nochmal wie vor 20 Jahren. Und vor 20 Jahren gab es ja auch schon, soweit ich mich erinnern kann, den Kapitalismus in Deutschland und den hat man schon als neoliberal gescholten. Also ist man nicht vielleicht auch an so einem Punkt, auch von linker Perspektive, wo man sich so sehr daran gewöhnt hat, dass einfach die Superreichen machen können, was sie wollen und die nächste Steuererleichterung schon ins Haus steht, dass man sich gewisse Schritte gar nicht mehr zutraut. Und ich finde, man kann ja jetzt immer sagen, wenn das in den USA nicht geschieht, dann ist man da abhängig und so. Das stimmt, aber zugleich ist ja Deutschland der wichtigste Wirtschaftsfaktor innerhalb der EU und hätte natürlich da doch eine gewisse Leitfunktion, die durchaus auch andere anstiften könnte, ähnlich progressive Vorschläge zu machen und umzusetzen.
Ich glaube, dass es da auf jeden Fall Handlungsspielräume gibt, die unausgeschöpft sind. Das mit den 10% war jetzt eine populistische Zuspitzung eines populistischen Programms meinerseits. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass man diese Spielräume hier deutlich überschätzt und dass man dann halt eigentlich wirklich sagen müsste, wir machen jetzt einfach Sozialismus hier. Die industrielle Basis dafür ist ja da, die Produktionsmittel, die sind alle da und damit machen wir jetzt, was wir sinnvoll finden. Das wäre dann vielleicht am Ende des Tages doch realistischer halt zu glauben, dass das unter marktwirtschaftlichen Bedingungen stattfindet. Denn es ist ja nicht nur so, dass man in Deutschland in den letzten Jahrzehnten die Steuern immer weiter gesenkt hat, sondern das hat man ja in anderen Ländern der Welt noch weiter gemacht. Also die waren ja schon vorher niedriger als in Deutschland und jetzt hat man sie noch weiter gesenkt, parallel zu Deutschland. Und es wird, also irgendwann kommt auf jeden Fall die Schwelle, wo Investitionen einfach woanders stattfinden, wo Produktionsverlagerung stattfindet. Also das haben wir ja schon erlebt. Ich meine, ich habe ja auch oft genug hier im Podcast berichtet davon, wie ich in Betrieben in Thüringen war, die tatsächlich genau davon betroffen waren, dass ihr Großunternehmen, das überall in der Welt Produktionsstätten hat, dann die Verlagerung aus Deutschland wegnimmt. Und nur weil Hans-Werner Sinn das sagt, muss man jetzt nicht so tun, als wäre die These vom Kapital, das ist ein scheues Reh, komplett falsch. Das ist auch nicht wahr.
Wir sind am 11.02. zusammen mit Jean-Philippe Kindler in München zu erleben. Der Link zu den Tickets steht in der Beschreibung. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!